Wow. Ja. Wow, das Lied finde ich so cool. Als ich gedacht habe, das baue ich in den Sketch so zumindest ein, ich bin es nicht mehr losgeworden. Also ich habe die ganzen letzten Tage immer hinter Jesus. Das ist ein Ohrwurm, das ist richtig cool. Aber das erinnert uns genau, worauf es ankommt. Ja, auf die Brille, die ist irgendwie weg. Das ja, was heißt das? Jesus nachfolgen und dadurch das Licht des Lebens haben. Ich habe zwei Punkte, zwei Aspekte. Natürlich könnte man viel mehr auch benennen, aber ich glaube, das sind zwei ganz wesentliche. Und der erste ist eigentlich der entscheidende, nämlich das heißt, ich lebe in einer engen Liebes- und Vertrauensbeziehung zu Jesus. Ich lebe in einer Liebes- und Vertrauensbeziehung, einer engen, einer wachsenden, immer weiter wachsenden Beziehung zu Jesus. Warum ruft uns Jesus denn in seine Nachfolge? Es gibt nur eine Antwort, weil er uns liebt. Er hat dich gerufen, weil er dich liebt. Das ist sein Motiv. Und warum will er, dass wir durch dick und dünn immer hinter Jesus her, Schritt für Schritt gehen? Weil er will, dass dein Leben gelingt, weil er dich liebt. Und weil er weiß, nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur er ist das Licht. Nur wenn wir ihm nachfolgen, werden wir auf der Bahn des Lichtes, der Erfüllung, der Weiterentfaltung unseres Lebens, unseres Charakters, einfach all dessen, was Gott Gutes sich gedacht hat, als er dich geschaffen hat. Das wird sich nur entfalten, das wird nur wachsen und Frucht bringen, wenn du an diesem Licht dranbleibst, an Jesus dranbleibst, wenn du dich immer weiter und weiter von seiner Liebe bescheinen lässt. Und dabei ist Jesus nicht einfach irgendein Kumpel, der sagt, ja, so wie hier der Geschäftsmann, ja, morgen habe ich noch einen Timeslot für dich. Oder die Partymaus, die sagt, yeah, cool, let's have fun, Jesus. Das tut mir gut, so deine Liebesvibrations. Nein, Jesus möchte, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Auch gerade dann, wenn es uns nicht gut geht, möchte Jesus unser Licht sein. Was ist das Motiv von Jesus? Reine, pure, selbstlose Liebe. Und das fällt uns manchmal schwer, uns das vorzustellen, dass es jemand wirklich so gut meint. Diese Person, die eben in die Nachfolge gerufen wurde, Jesus, warum siehst du mich, warum rufst du mich? Es gibt nur eine Antwort, die Jesus hat, weil ich dich liebe. Und Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen, weil er uns liebt, aber er möchte auch, dass wir ihm nachfolgen, weil er sich nach nichts mehr sehnt, als von uns, von dir und mir zurückgeliebt zu werden. Und wenn ich darüber nachdenke, immer wieder fange ich an, darüber zu staunen, dass der Gott des Himmels und der Erde, der Herr des Universums ist, ja nicht nur unserer Erde, sondern das ist ja ein unermessliches Universum. Wir können das gar nicht erfassen mit unserem Verstand, was es bedeutet, Unendlichkeit. So groß ist unser Gott, aber er sehnt sich nach nichts mehr, als von mir, als von dir, kleine Menschen, zurückgeliebt zu werden. Wow, was ist das für ein Gott? Unser Gott, das ist Jesus. Und so hat Jesus auch gesagt, als er gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Da hat er gesagt, Matthäus 12, 30, du sollst den Herrn, deinen Gott, also auch Jesus, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Also mit unserem ganzen Leben, Haut und Haaren, möchte Jesus, dass wir ihn zurücklieben. Warum? Weil er sich mit Haut und Haaren im wahrsten Sinne des Wortes hingegeben hat am Kreuz für uns alle. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, weil er uns liebt und weil er von uns zurückgeliebt werden will. Und Jesus weiß um unsere Schwächen. Jesus sucht keine Superheroes. Das sehen wir und auch das ist immer wieder zum Staunen, dass ich sehe, wen sich Jesus rausgepickt hat hier von der ganzen Menschheit. Also ich hätte den Petrus nicht erwählt. Erstens war der bestimmt total ungebildet, eignete sich wahrscheinlich nicht gut, um irgendwelche Schriften zu verfassen. Damit sich das Evangelium ausbreitet, war ein einfacher Fischer. Aber auch sein Charakter, das ist ja nicht gerade jemand, wo man denkt, wow, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Da müssen wir uns nur an die Geschichte erinnern, wie das war, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung stand. Wir hören mal kurz rein in Matthäus 26. Das ist die Nacht, in der Jesus verraten wurde. Und da trifft er sich mit seinen Jüngern, hier heißt es, nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus, also Jesus mit seinen Jüngern. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anschluss nehmen. Petrus erwiderte ihm, und wenn alle an dir Anschluss nehmen, ich werde niemals an dir Anschluss nehmen. Jesus sagte zu ihm, Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Jesus wusste, wen er da berufen hat. Und ich glaube, nach dieser Erfahrung, Jesus hat sein Leben für sie investiert, sein Leben für sie geschenkt am Kreuz. Und sie alle verraten und verlassen ihn. Wow, spätestens da wären wir am Ende mit unserer Liebesfähigkeit, da bin ich mir ganz sicher. Aber was macht Jesus? Er sagt sogar im Lukas-Evangelium, Petrus, ich habe gebetet für dich, dass sein Glaube nicht aufhöre. Jesus hat sogar noch für diesen Petrus gebetet, weil er wusste, aus sich heraus hat er gar nicht diesen Glauben, diese Kraft, ihm nachzufolgen. Jesus weiß um unsere Schwachheit und er weiß auch, dass wir, solange wir auf dieser Erde leben, wir immer wieder auch durch Phasen der Dunkelheit hindurchgehen müssen. Dass es immer wieder Krisen gibt in unserem Leben, durch Krankheit, durch den Tod von einem geliebten Menschen, Arbeitslosigkeit, durch Flucht, Verfolgung, was auch immer es sei. Dieses Leben ist eben nicht einfach ein Ponyhof, sagt man, nicht einfach easy, sondern immer wieder gibt es Herausforderungen, gibt es Wegstrecken, wo es uns schwerfällt, Jesus nachzufolgen, ganz dran zu bleiben an seinem Licht, seiner Liebe zu vertrauen, seinen guten Plänen zu vertrauen. Jesus weiß um deine und meine Krisen und wie gefährdet wir sind, gerade dann an ihm dran zu bleiben. Aber es ist gut, wenn wir das Wort Gottes kennen, zum Beispiel Psalm 23, wo uns das schon gesagt wird, ich bin der gute Hirte. Und der Beter antwortet, wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Und hier ist auch, eigentlich könnte man das übersetzen mit dem Tal der Todesschatten. Also wirklich eine tiefe Krisenerfahrung, die der Beter hier macht. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten, leiten, schützen, bewahren mich. Und Gott möchte uns gerade in Zeiten der Krise in besonderer Weise in seiner Liebe begegnen, weil wir dann vielleicht so an unseren eigenen Grenzen sind, dass wir in irgendeiner Weise verletzlich sind und dadurch vielleicht auch offen sind, ganz neue Erfahrungen mit Gott zu machen. Mich hat auch eine meiner besonderen Krisen in dieser Weise ganz stark auch geprägt. Das war in einer Zeit, ich hatte eine sehr gute Beziehung oder wir als Schwestern eine sehr innige und gute Beziehung zu unseren Eltern. Unsere Mutter war schon gestorben, da war ich 26 und als Papa starb, wie alt war ich dann? Also wenige Jahre später wurde unser Vater krank. 32, sagt meine Schwester, war ich da. Also ich fand noch viel zu jung, dass jetzt auch noch unser Vater sterben sollte. Und es hat mir wirklich mein Herz zerrissen. Ich dachte, das darf nicht sein, Gott, das kannst du nicht zulassen. Immerhin war ich schon 4 Jahre im Glauben und kam mir schon ganz schön powerful vor. Und er lag auf der Intensivstation, hatte ein vergrößertes Herz. Die Ärzte haben ihm überhaupt gar keine Chance mehr gegeben. Und wir waren damals in 3 verschiedenen Gemeinden und 3 Gemeinden haben wirklich Sturm gebetet für ihn. Und ich weiß noch, das war im Keller unseres Elternhauses, da habe ich wirklich gesagt, so Herr, ich bete diese Nacht durch und ich werde das nicht akzeptieren, dass du jetzt auch noch meinen Vater mir nimmst. Und ich war so wild entschlossen und dann habe ich Klagepsalmen und also richtig mit Gott gekämpft. Und ja, natürlich war ich vollkommen fertig am nächsten Morgen und dachte, oh, vielleicht ist er geheilt, vielleicht begrüßt er mich, hallo, schön, dass du kommst, aber es war nicht so. Die Maschinen piepten, dieser Intensivstation, wer das kennt, das ist, wer das nicht gewohnt ist, wirklich eine heavy Atmosphäre und er lag mehr oder weniger im Sterben, ja, das kann man schon sagen, und ich stand so am Bett und ja, wusste einfach nicht mehr ein und aus und plötzlich war es wirklich so, als wenn der Himmel über mir aufgeht. Und wirklich wie ein Licht, so ein Strom der Liebe Gottes auf mich herabkam. Ich kann das wirklich nicht anders beschreiben, dass so ein Strom der Liebe Gottes auf mich herabkam. Und ich habe nur noch geheult, weil ich gesagt habe, Herr, was soll ich auf diese Liebe antworten? Sie ist so unfassbar anders von dieser Welt. Es reißt mir das Herz, dass mein Vater sterben wird. Aber dieser Liebe, ich kann ihr einfach nicht widerstehen. Ich kann ihr nichts entgegensetzen. Und das ist eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, diese Liebe, die ist einfach unbeschreiblich. So eine Liebe gibt es nicht auf dieser Welt. Und ich habe geheult und ich wusste, mein Vater wird sterben. Aber ich war so von dieser Liebe so erfüllt. Und ich wusste, ich werde nie wieder an dieser Liebe Gottes zweifeln, weil ich sie in dieser Weise ja, gespürt habe in diesem Augenblick. Und ich wusste, es ist keine Einbildung. Ich war überhaupt nicht darauf eingestellt, jetzt eine tolle Erfahrung mit Gott zu machen. Ich war vollkommen fertig. Diese Liebe Gottes gilt dir und mir jederzeit. Und gerade wenn du auch jetzt vielleicht in einer Krisenzeit bist, möchte ich dir das heute neu zusprechen. Gott ist da, er sieht dich, er ist mit dir, er ist für dich. Er will dich segnen, er will dich da durchführen. Öffne gerade, wenn du in solchen Phasen bist, dein Herz. Verschließ dich nicht vor Jesus, weil du ihn nicht verstehst, seine Wege nicht verstehst. Seine Wege sind andere als unsere hier auf dieser Erde. Aber was immer gleich bleibt, ist seine Liebe. Der zweite Punkt, was heißt Jesus nachzufolgen und das Licht des Lebens durch ihn zu haben. Und das ist etwas Wundervolles. Etwas, was auch uns allen gilt. Jesus nachfolgen heißt, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das ist so wundervoll, weil Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, du hast es, du hast es empfangen in deinem Herzen. Es ist da. Und wenn wir in unserem ganzen Leben immer, egal was ist, zuerst auf Jesus schauen, wenn wir uns immer zuerst auf ihn ausrichten, wenn wir ihm Zeit geben, werden wir immer mehr verwandelt in sein eigenes Ebenbild. Wenn wir uns immer wieder neu entscheiden, diesem Licht der Wahrheit Jesu, nicht den Lügen des Selbstzweifels, der Anklage, der Hoffnungslosigkeit, der Resignation Raum zu geben, sondern der Wahrheit Gottes, dann wird dieses Licht immer mehr in uns aufstrahlen, wird es unser Denken verändern. Und wir werden immer mehr denken wie Jesus, immer mehr von der Hoffnung her, immer mehr von der Liebe Gottes her. Wir sollen unsere Gedanken erneuern. Wir werden immer mehr reden wie Jesus. Wir werden nicht mehr über den anderen lästern, weil wir wissen, der oder die andere ist genauso geliebt wie ich. Auch wenn mir das und das Verhalten vielleicht nicht gefällt, aber ich werde meine Gedanken und mein Reden Jesusgemäß machen, immer mehr, immer mehr. Und den Heiligen Geist bitten, überführe mich im Alltag, wenn ich schon wieder negativ über eine Person denke oder wenn ich ihr unfreundlich gegenüber begegne. Ich werde immer mehr handeln wie Jesus, ich werde immer mehr lieben wie Jesus. Ich werde immer mehr vergeben wie Jesus. Mein Charakter wird immer mehr sein wie Jesus. Sein Licht wird immer heller durch mich hindurchstrahlen, dass die Menschen um mich herum mich vielleicht fragen, was ist anders bei dir? Du strahlst etwas aus, das finde ich faszinierend. Unsere Nachfolge, unser Weg mit Jesus beginnt mit einer Entscheidung. Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus wirbt um unser Herz, aber wir kommen nicht drum herum, selber diese Entscheidung zu treffen. So sehr wir sie auch nur durch die Kraft des Heiligen Geistes letztendlich treffen können. Selbst den Glauben will Gott uns schenken, aber er sucht unsere Bereitschaft zu sagen, ja, Jesus, ich will. Gestern hatten wir diesen prophetischen Eindruck von dieser Hochzeitskutsche. Wenn ich das richtig erinnere, die Braut, so nehme ich das Bild, steht ja auch für uns als Gemeinde, saß in der Kutsche alleine und hielt dann an und Jesus wartete als der Bräutigam. Und Gott möchte immer wieder, dass wir zu ihm kommen und dass wir uns von ihm immer wieder neu erfüllen lassen, von diesem Licht. Ich habe nur mal kurz 4 Beispiele. Was kann das bedeuten, in diesem Licht der Liebe Gottes zu leben? Das erste ist, wir kommen immer mehr in eine Freiheit, in eine innere Freiheit hinein. Ja zu sagen zu den Dingen, die Jesus will. Nein zu sagen zu den Dingen, die Jesus nicht will. Und das ist keine geknechtete Freiheit, sondern diese Freiheit wird herausgeboren aus dem Licht, aus einer Offenbarung der Liebe Gottes. Dass ich weiß, Jesus, ich will dir vertrauen, weil du die Liebe bist. Und deine Gebote sind nicht da, um mich zu knechten, um mir das Leben schwer zu machen, sondern sie sind Weisungen zum Leben, zu einem erfüllten Leben. Auch hier geht es wieder um Vertrauen, diese Liebesbeziehung zu Jesus, die mich in die Freiheit führt. Und das ist ein Prozess. Und Jesus will dir nichts wegreißen, sondern Jesus wartet immer darauf, dass wir freiwillig Dinge loslassen bei ihm. Dass wir freiwillig sagen, Jesus, aha, du willst jetzt links lang, ich wollte eigentlich rechts, aber ich vertraue dir, dass es links letztendlich mich zum Ziel bringt, nämlich zum Ziel des ewigen Lebens und zu einem erfüllten Leben schon hier auf dieser Erde. Das zweite ist, ja, Jesus nachzufolgen, dieses Licht des Lebens zu haben. Dieses Licht, das haben wir gestern Abend schon gesehen, ist die Liebe Gottes pur. Weil Gott ist die Liebe, Gott ist das Licht, das kannst du nicht voneinander trennen. Und wenn wir diese Liebe in unser Herz hineinlassen, mehr und mehr, dann möchte Jesus zuerst unser eigenes Herz heilen. Das haben wir vorhin gehört. Er möchte seinen Arm um dich legen. Er möchte dich lieben. Er möchte dir zeigen, wie einzigartig, wertvoll und kostbar du bist. Dass sein Herz heil wird. Und es gibt keinen Menschen, der keine Verletzung hat. Ob das nun, manchmal ist das schon im Mutterbauch, als Kleinkind, in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, in der Ehe, wo auch immer, in der Gemeinde. Immer haben wir Verletzungen. Aber wie gehst du damit um? Bringst du diese Verletzung ins Licht der Liebe Gottes? Lässt du dein Herz von Jesus heilen? Denn nur so wirst du ein erfülltes Leben leben können, dass du dich selber zuerst liebst. Und ich finde das so genial, dass damals noch keine großen psychologischen Schulen gab. Aber es ist ein Dreifachgebot, nicht nur ein Doppelgebot der Liebe. Ein Dreifachgebot. Jesus sagt, wir sollen Gott von ganzem Herzen mit aller Kraft lieben, unserer Seele und unseren Nächsten wie uns selbst. Und vielleicht vergessen wir das als Christen auch manchmal, weil wir immer denken, oh, ich muss jetzt ja den anderen lieben. Die Nase gefällt mir zwar nicht, aber okay, Jesus, wenn du die Nase cool findest, dann muss ich den oder die jetzt auch lieben. Nein, wir sollen uns selbst lieben. Und nur wenn wir uns selbst lieben können, können wir auch wirklich andere lieben. Und als nächstes Vergebung. Jesus möchte, dass wir im Licht der Vergebung leben. Und ich würde mir wünschen, dass du, wenn du einem Menschen in deinem Leben noch nicht vergeben hast, dass du es auf dieser Freizeit tust, dass du diese Last wirklich hier ans Kreuz bringst, vielleicht haben wir da heute Abend noch mal Raum zu, dass du einfach diese Unvergebenheit loslässt. Weil es ist auch eine ernste Sache, wenn du nicht vergibst, dann kann Gott dir auch nicht vergeben. Und das ist wirklich eine geistlich gesehen ernste Sache. Es ist eine Einladung, diese Last loszuwerden, dieses harte Herz. aber es ist auch geistlich ein wichtiges Prinzip. Da hat Jesus immer wieder, selbst im Vater unser beten wir das jeden Sonntag, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und als letztes, in diesem Licht lernen wir, unsere Gaben zu entdecken, zu entfalten. Unsere ganze Persönlichkeit blüht auf. Und diese Liebe Gottes wird uns dahin bringen, dass auch der dienende Jesus in uns immer größer wird, dass diese Liebe wächst und wir plötzlich das Bedürfnis haben, uns einzubringen. In der Kaffeeküche, im Lobpreis, wo auch immer, im Dienen, wo Gott dich hingestellt hat, hier in der Technik. Es ist egal wo, aber Jesus möchte uns freisetzen, dass wir nicht mehr nur einfach für uns leben, sondern dass wir auch für ihn, für unsere Geschwister, für sein Reich leben. Jesus nachfolgen heißt, hineinzutreten immer mehr in das Licht seiner Wahrheit, in das Licht seiner Liebe, darin heil zu werden mit unserem ganzen Leben, uns lieben zu lassen, uns selbst zu lieben, andere zu lieben und genau in das hineinzukommen, diesen Lichtpfad, diesen Weg des Lichts, den Jesus für jeden von uns jetzt schon sieht. Und heute, wenn er auf dich schaut, hat er schon einen Plan, wie er dich genau weiterführen will, immer weiter, immer weiter, immer hinter Jesus her, immer weiter hinein in seine Liebe und in sein Licht. Amen. Lass uns einen kleinen Augenblick dem so nahe spüren. Und wir werden gleich eine Gruppenzeit haben, aber ja, wir hören Gottes Wort, was uns immer einlädt, eine Antwort, eine eigene Antwort zu geben. Und wo du weißt, was deine Antwort heute auf das ist, was Jesus dir ganz persönlich gesagt hat. Vielleicht geht es darum, dass du wie das Partygirl mal irgendwie abgewandert bist, durch dein Hobby, durch den Beruf, irgendwas, wo du wirklich nicht mehr so an Jesus dran bist. Dann kehre um und dann sagt Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir neu nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Oder vielleicht ist es ein anderer Bereich, den ich eben genannt habe. Vielleicht bist du in einer Krise und zweifelst an der Liebe Jesu. Dann kehre um, triff eine Entscheidung, sag Jesus, hier bin ich. Zeig dich mir gerade in dieser Dunkelheit als dein Licht. Oder vielleicht ist einer dieser Bereiche, wo du jemand noch nicht vergeben hast. Oder wo du dich nicht selber liebst, was immer es ist. Bring es zu Jesus und wir wollen den Heiligen Geist jetzt bitten, dass er weiter an uns wirkt, auch weiter noch in der Freizeit, auch gleich in der Gruppenzeit. Aber wir wollen das sehen, dass wir Jesus ein Stück ähnlicher werden, auch durch diese Freizeit hindurch. Ja, Herr Jesus, danke, dass du hier in unserer Mitte bist, Herr. Du hast dich selber für uns verschenkt am Kreuz, Herr. Eine tiefere Liebe gibt es nicht, als die du uns gezeigt hast, Herr. Und diese Liebe steht fest für Zeit und Ewigkeit in der himmlischen Welt. Jesus, ist dieses Kreuz aufgerichtet und ist auch dein Thron aufgerichtet und ist dein Thron der Gnade, Jesus. Herr, und du hast diesen Thron der Gnade jetzt auch hier aufgerichtet in unserer Mitte. Und du lädst jede und jeden von uns ein, Herr, jetzt zu dir zu kommen. Und du hast gerade zu jedem Einzelnen von uns ganz persönlich gesprochen, Herr. Und so beten wir, Heiliger Geist, komm und zeige uns, was unser nächster Schritt ist. Schritt für Schritt haben wir gesungen. Du erwartest keine Sprünge, aber du lädst uns zu Schritten ein. Heiliger Geist, zeig jetzt jedem von uns, was unser nächster Schritt ist. Diesen Weg der Nachfolge hinein in dein Licht, hinein in deine Gegenwart der Liebe, Herr.